den Leuten empfiehlt, was sie alles tun sollen.
Sind, was sie hören oder was sie hören wollen, was sie eben nicht hören wollen. In dem Sinn frage ich euch jetzt nicht, was ihr für Vorsätze euch genommen habt für das neue Jahr, sondern ich frage dich, was ist deine Sehnsucht für dieses Jahr? Was ist deine größte Sehnsucht für dieses Jahr? Den haben wir vor zwei Wochen im Gottesdienst mit einer Spruchkarte gezogen. Da ist sie. Und diese Spruchkarte soll uns durchs Jahr durch begleiten, für uns als Gemeinde dieses Jahres los. Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Da habe ich euch die Folie dazu. Keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Also, Elb bleibt nicht unsere bleibende Stadt oder unser bleibender Ort oder wo auch immer ihr wohnt, wo auch ihr seid. Das ist die Luther-Übersetzung und die neue Genfer-Übersetzung, die ich euch jetzt einblende, schmückt diesen Vers noch ein bisschen mehr aus, dass er für uns noch ein bisschen verständlicher wird. Er lautet folgendermaßen, das ist also die NGÜ, neue Genfer-Übersetzung, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Keine Angst, das heißt jetzt nicht, dass in diesem Jahr wir alle zügeln müssen. Aber wir wissen ja auch nicht, wer von uns in einem Jahr noch lebt. Auch das haben wir nicht im Griff. Und dann, wenn wir einmal nicht mehr hier sind, dann ist unsere Zukunft an einem anderen Ort, in einer anderen Stadt, ein anderer Ort. In diesem kurzen Vers sehe ich eine zweischichtige Aussage. Einerseits ist es der Ort als Heimat, der Ort, die Stadt, das Dorf, der Ort, wo wir leben, wo wir uns bewegen, wo wir unsere Freunde haben, unsere Familien, unsere Arbeit, je nachdem. Also der Ort hier, physisch auf der Erde. Aber dieser Ort, wie schon angedeutet, ist vorübergehend. Solange unser Leben hier dauert, ist es ein Ort auf der Erde. Aber es ist nur eine Station, die vorübergeht. Dieser Ort wird einmal abgelöst durch einen anderen, durch einen neuen Ort, einen ewigen Ort auf Gottes neuer Erde, in seinem neuen Himmel. Davon hat schon Abraham gewusst. Also ganz in den Anfängen von der Bibel ist das schon ein Thema. Und der Hebräerbrief nimmt das auf, denn er berichtet, dass
sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Im Hebräerbrief 11 ist das aufgenommen. Abraham hat ja seine Heimat verlassen. Er hat ja tausende von Kilometern zurückgelegt, ins Land Kanaan gekommen, hat dort Fuß gefasst, eine neue Heimat gefunden. Aber auch dort war es ihm ja nicht vergönnt, ein ewiges Leben auf der Erde zu behalten. Auch er hat dann diesen Ort wieder einmal verlassen müssen. Und auch zu dieser Zeit schon hatten die Menschen diese Sehnsucht in sich, einmal bei Gott sein zu können. Weil diese Vertrautheit mit Gott war seit Adam und Eva verloren gegangen. Nach dem Sündenfall ist diese Beziehung zu Gott gestört worden. Und dadurch haben die Menschen diese Heimat, diese Vertrautheit, dieses Zusammensein mit Gott nie mehr so gehabt wie ganz in den Anfängen der Menschheit. Aber das Sehnen, der Wunsch, die Sehnsucht, ganz in Gottes Nähe zu sein, seine Liebe zu erleben und zu spüren, diese Sehnsucht ist im Menschen drin geblieben. Und vielleicht spürst du das etwa in dir drin. Wenn du merkst, wie unsere Welt drunter und drüber geht, wie nicht alles rund läuft, wie wir Schwierigkeiten haben in unserem Alltag, wie wir Schwierigkeiten haben in den Beziehungen, weil die anderen Menschen einfach so komisch sind und wir selber nicht. Und wir dann merken, wir stoßen immer wieder an Grenzen und es sollte doch einmal alles gut werden. Ja, es wird einmal alles gut, aber das ist das Sehnen nach dem, dass einmal alles gut wird. Und das ist für mich jetzt eine zweite Aussage, in dieser zweischichtigen Aussage dieses Verses, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen, weil es auch um unsere geistliche Heimat geht. Nicht nur um unseren Ort, wo wir sind und mit den Füßen draufstehen, sondern wo unsere Seele hingehört, unser Herz, unser Geist. Wir haben eine geistliche Heimat. Entweder ist die ganz weit weg von Gott oder sie ist nahe bei Gott. Unsere geistliche Heimat heißt mein Leben mit dem Schöpfer dieser Welt und bei dem Herrn aller Herren. Sehnst du dich nach dem Herrn der Herren, dem König der Könige? Jedenfalls hat der Verfasser des Hebräerbriefs diese ganze Thematik in seinem 13 Kapitel langen Brief aufgenommen. Die Thematik der Geschichte von Gott mit seinem Volk. Ich gebe einen kurzen Überblick über den Hebräerbrief, damit wir besser verstehen, warum er dann auf diesen Vers, diesen Jahresvers, den wir gezogen haben, warum er das so formuliert hat. Der Hebräerbrief, man weiß nicht genau, wer es ist, es war wohl ein Mitarbeiter von Paulus. Vielleicht war es Barnabas, vielleicht war es Apollos. Manche meinen, sogar Paulus habe den Hebräerbrief geschrieben, aber das ist sehr vage. Also es ist nicht eindeutig, aber der Verfasser schreibt an die damaligen Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Also die Menschen, die nicht mehr im alten Gesetz des Mose verhaftet bleiben. Sie haben jetzt einen Messias gefunden, den Messias Jesus Christus. Ja, sie haben ihn nicht nur gefunden, sondern sie haben ihm die Tür von innen aufgemacht, dass er in ihr Leben einziehen kann. Und jetzt ist der Verfasser des Hebräerbriefs so weit, dass er in seinem Brief ein großartiges Bild, ein Szenario, einen wunderbaren roten Faden von Jesus aufzeigt. Und er schaut aus dem Blick des Alten Testamentes, schaut er auf Jesus. Und er zeigt auf in seinen Kapiteln die Stellung von Jesus, die Wichtigkeit von Jesus. Er macht seinen Lesern bewusst, schaut auf den Herrn, schaut auf den König, den Gott geschickt hat, weil Jesus wichtiger ist als alle Propheten zusammen. Jesus ist wichtiger als alle Engel in der himmlischen Welt. Ja, Jesus ist viel wichtiger als Mose, der ja verehrt wurde von den Juden, weil er ja auch den Bezug zu Gott hatte und die 10 Gebote erhielt. Ja, und Jesus ist größer als alle Priester. Jesus ist größer als der hohe Priester, das geistliche Oberhaupt der jüdischen Gemeinschaft. Ja, überhaupt, Jesus steht über der ganzen Ordnung des alten Bundes. Also wenn man eine Hierarchie bauen wollte und das ganze Fundament wäre das Alte Testament mit den 5 Büchern Mose, mit den prophetischen Schriften und mit allen Hunderten von Gesetzen und Geboten, das wäre die Basis, aber darüber steht Jesus. Warum ist das so wichtig? Ich werde das dann noch im Detail aufzeigen, aber er nimmt das eben auf, der Schreiber des Hebräerbriefs, mit seinem Satz: Wir haben hier keine bleibende Stadt. Also nicht nur das Zügeln einmal in eine ewige Heimat, sondern er will damit sagen, deine geistliche Heimat bleibt nicht mehr die gleiche, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Das heißt, deine Prioritäten verschieben sich. Was dir einmal wichtig war, ist plötzlich nicht mehr so relevant. Es verschiebt sich, es wird anders. Für seine Leser heißt das, wenn du dich auf die 10 Gebote fixiert hast und das dein Leben ausgemacht hat, dann wird dein Leben um ein Vielfaches reicher, weil es nicht auf 10 Gebote beschränkt ist, weil es nicht eingeengt ist. Es gibt einen Rahmen, aber nicht eine Einengung. Denn Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich mache euch frei. Frei vom eingeengt sein, aber nicht belanglos. Nicht einfach tun und machen können, was man will. Aber die Beziehung zu Gott ist nicht mehr das Wesentliche durch die Gebote. Für uns macht das ein bisschen schwierig zum Verstehen, weil die Beziehung zu Gott über die 10 Gebote wurde auch gelebt durch die Stiftshütte und später durch den Tempel. Das war ja das Heiligtum für die Juden. Wir heute haben Hunderte und Tausende von Kirchen und Gemeindehäusern, wo wir denken, das sei Gott. Oder wo wir zumindest hoffen, Gott begegnen zu können. Das war für die Juden die Stiftshütte und der Tempel das A und das O. Paulus aber sagt, wenn ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das heißt nicht, das Alte war schlecht und das Neue ist gut. Manchmal denken wir so schwarz-weiß. Nein, das heißt, das Alte, das schon für die damalige Zeit, der alte Bund, das Alte Testament gut und recht war, war damals gut, aber es wird abgelöst durch viel Besseres, Schöneres, Höheres, Vollkommeneres. Und das ist der neue Bund in Jesus. Also stellen wir uns das mal bildlich so vor. Angenommen, das wäre dein Auto und du denkst, das sollte irgendwann wieder mal fahren. Also da musst du mehr als ein Bastler sein, dass das wieder klappt. Vielleicht am Johnny würde es noch gelingen. Aber ob das das Restaurieren von alten, schönen Möbeln ist oder Fahrzeugen oder wie auch immer, wenn man das hinkriegt und eine wunderbare Karosserie schafft, alles abschleifen, den Rost alles wegbehandeln, Räder dran, alles spritzen, wunderbar. Aber man vergisst, unter der Motorhaube sollte dann auch noch was sein. Und im Innern vom Fahrzeug sollten auch die Knöpfe und die Hebel auch noch dran sein. Wenn man das nicht macht, dann nützt die wunderbare, schöne, tolle Fassade also wirklich nichts. Und Gott arbeitet so zweischichtig. Er arbeitet an der äußeren, schönen Fassade, aber ihm ist das Innenleben noch wichtiger. Was in uns drin ist, dazu hat er uns ein Herz geschenkt, eine Seele, Empfinden. Dazu hat er dafür gesorgt, dass wir den Zugang zu ihm nicht über unser Äußeres definieren. Also er sagt nicht zu uns, weil du jetzt einen so schönen Pullover heute anhast, darum habe ich jetzt Gemeinschaft mit dir. Oder weil deine Frisur heute Morgen stimmt, darum können wir zusammen sein. Gott schaut uns aufs Herz, nicht um uns bloßzustellen, sondern um uns diese Nähe und Vertrautheit zu geben. Warum? Weil wir ihm wichtig sind, weil du ihm wichtig bist, weil du ihm so kostbar bist und so wertvoll, dass er will mit dir zusammen sein. Dass er dir begegnen will und dass er dir sagt, schau, es gibt noch Ecken und Kanten an dir und die möchte ich mit dir bearbeiten. Und ich möchte an deinem Inneren so arbeiten, dass du wie ein neuer Mensch wirst, in meinem Angesicht. Und das wirst du nur durch Jesus. Das ist sein ganzheitliches Schaffen und Wirken an uns. Und warum war das damals so wichtig, dieses Thema? Für uns vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Wir schauen mal. Die Juden, die haben dann also ihre Religion, die Gebote zurückgelassen, haben sich Jesus hingewendet. Aber dann gab es wieder eine Strömung, die Leute drängte, ihr müsst aber das Gesetz von Mose doch wieder befolgen. Recht und Ordnung muss sein. Und dann gab es zwei Strömungen. Die eine Strömung hieß, ihr müsst darauf achten, was ihr esst. Wehe, ihr esst falsches Fleisch, dann könnt ihr nicht zu Gott kommen. Das war die jüdische rituelle Art. Und die andere, die griechischen Vorschriften, hießen, du sollst überhaupt nur wenig essen. Nicht um schlank zu bleiben, sondern weil Essen verunreinigt den Menschen. Essen ist böse für den Körper. Am besten kein Fleisch und nur wenig essen. Und mit diesen Gedanken dachten die Menschen, sie könnten ihren Körper unter Kontrolle bekommen, ihren Geist stärken und ihre Seele reinigen und so den Zugang zu Gott finden. Das war menschengemacht, das war nicht von Gott so gedacht. Und dann gab es andere, die sagten, Gott sagt, er sei gnädig, aber das geht nur, wenn du brav bist. Geht nur, wenn du anständig bist. Das geht nur, wenn du das tust, was Gott will. Und das heißt, du musst Gott gnädig stimmen mit deinen Opfern. Immer wenn du etwas falsch gemacht hast, musst du sofort ein Tier opfern. Ja, das war das alte Gesetz. Gott hat aber durch seinen Propheten Hosea gesprochen und gesagt in Hosea 6, Vers 6, ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. ihr sollt erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Das war der Wille von Gott an die Menschen, an uns auch noch heute. Und merken wir, wie das eine Erleichterung sein soll. Gott verlangt nicht von uns, du musst jetzt das tun und das und das, und wenn du alles erfüllt hast, dann darfst du in meine Gegenwart kommen. Nein, Gott macht den anderen Weg. Er sagt, erkenne, wer ich bin und was mir gefällt. Lerne mich kennen, komm zu mir, meine Gegenwart, pflege die Gemeinschaft mit mir. Und gar nichts von einer Voraussetzung, wie wir sein sollten, sondern komm zu mir, ich bin da. Und vielleicht ist es gut, wenn du hier am Anfang des Jahres dir auch überlegst, wo du krampfhaft probierst, Gott zu gefallen. Wo du denkst, ich sollte doch das tun, ich sollte doch besser sein, ich sollte mehr beten, ich sollte mehr Bibel lesen, ich sollte nett sein mit den Menschen, ich sollte mehr lieben, ich sollte mehr arbeiten. Wo du dir Dinge vornimmst, das zu tun, nur damit du in Gottes Augen gefallen hast. Oder ob es nicht der andere Weg wäre, loszulassen, zu Gott zu kommen und sagen, hier bin ich mit leeren Händen und fülle du sie, fülle du diese leeren Hände. Ja, wie hat denn Gott das gemacht mit seinem Volk? Ich habe davon gesprochen, dass sie ja Tiere opfern mussten, wenn sie Fehler begangen hatten oder eigentlich bei den Sünden. Das war tatsächlich so, und der Hebräerbrief beschreibt das auch so in Kapitel 13, dass man gerade am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, Yom Kippur, hat der Hohepriester für seine eigenen Sünden einen Stier geopfert und für die Sünden des ganzen Volkes einen Ziegenbock. Und diese Tiere wurden geschlachtet und dann wurden die toten Tiere außerhalb des Lagers, außerhalb des Tempels, außerhalb der Stiftshütte genommen und dort wurden sie verbrannt. Und jetzt gibt es eine interessante, ja mehr als eine interessante, eine hochbrisante Parallele zu Jesus. Wo wurde er gekreuzigt? Wo floss sein Blut? Außerhalb der Stadt. Auch sein Opfer wurde außerhalb der Stadt gebracht, auf dem Hügel Golgatha, wo das Kreuz stand. Das heißt, die Menschen wollten die Schande des Todes außerhalb der Stadt haben, weit weg von sich. Jesus wurde zur Schande gemacht für uns. Wegen uns. Er hat nicht nur alles ertragen, sondern er hat auch noch die Schande ertragen müssen, außerhalb der Stadt zu sterben. Aber jetzt im Unterschied zu dem Blut der Tiere, das geflossen ist, jedes Mal bei jeder Sünde hat das Blut von Jesus eine ewige Versöhnung geschaffen mit Gott, eine ewige Vergebung. Und darum ruft der Hebräerbrief auf, schaut nicht auf die Tiere als Opfer, sondern schaut auf Jesus als das Lamm Gottes, das das Opfer für euch geworden ist. Jetzt komme ich zu dem zweiten Teil dieses Jahresverses. Er lautet ja, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, die zukünftige Stadt suchen wir. Mit 19 Jahren wollte ich auch einmal weit weg. Ich hatte damals, das war damals die Zeit, als ich die Handelsschule abschloss, und dann dachte ich, ins Ausland wäre schön. Und ich wollte nach London gehen. Ich dachte, das wäre was. Ich war schon mal vorher dort, hatte mir gefallen, und ich wollte dort leben und arbeiten. Hatte mich erkundigt, was es für Möglichkeiten geben würde. Aber das war so ein Traum, der nicht wirklich realistisch war. Denn die Schweiz, als Schweizer konnte man damals nicht einfach nach Großbritannien so schnell eine Arbeit bekommen. Das war nicht möglich, weil die Schweiz außerhalb der europäischen Gemeinschaft lag, wie auch heute noch. Heute geht das einfacher, aber damals war das nicht so einfach möglich. Also mein Traum war unrealistisch. Aber die zukünftige Stadt, die vor uns liegt, die vor mir liegt, das ist realistisch. Das ist kein Traum, das ist kein unerfüllter Wunsch, sondern diese zukünftige Stadt, die kommt einmal auf uns zu. Nämlich der Ort der neuen Gemeinschaft mit Gott, wo wir ihm begegnen können, da wo Jesus mit uns sein wird. Ja, mit den Worten des Hebräerbriefes könnte man es so ausdrücken: Wir suchen die zukünftige Stadt. Ich suche die Nähe des Messias, der für mich die ewige Zukunft ist. Das ist die zukünftige Stadt, das ist die Perspektive. Wie tönt das für dich, wenn du sagen würdest, für dich: Ich sehne mich nach dem Messias, ich suche den Messias, der für mich die ewige Zukunft ist. Ist das für dich einfach so ein Gedanke, naja, das wäre ja möglich? Oder ist es für dich erstrebenswert? Ja, da möchte ich mal hin, in diese neue Stadt, in diese Umgebung, zu Gott und zu Jesus. Weil auf diese Person von Jesus fixiert sich der Hebräerbrief. Im Kapitel 3, also ein paar Verse vorher im Kapitel 13, im Vers 8, sagt er nämlich über Jesus: Jesus ist genau die gleiche Person gestern, heute und in alle Ewigkeit. Richtig. Jesus ist genau derselbe, gestern, heute und in der Ewigkeit. Warum? Warum ist das so? Schauen wir auf ein paar wichtige Punkte, ein paar wichtige Aussagen, die grundlegenden Aussagen über Jesus. Es ist so, weil er Gottes Sohn ist. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das haben wir im Alpha-Life-Kurs auch miteinander angeschaut. Jesus ist und bleibt der Sohn von Gott. Es ist auch kein Priester mehr, der über allem steht. Jesus ist der höchste Priester und Prophet. Nicht nur für das jüdische Volk, sondern für alle Menschen. Das wurde im neuen Bund aufgeweitet. Wir gehören dazu. Und Jesus ist der Messias, das heißt der Erlöser, der Erretter. Nicht nur für die ganze Welt, natürlich, aber auch für dich ganz persönlich. Er ist dein Erlöser, er ist dein Retter, ganz persönlich. Darum gibt es eben nur diesen einen Weg zu Gott. Wie Jesus selber ja von sich das sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, so komme ich zum Schluss mit der Aussage vom Hebräerbrief. Er will uns Mut machen, das Vertrauen auf Jesus zu setzen. Nicht nur damals, den Lesern des Briefes, natürlich für sie war der Brief bestimmt, aber der Brief geht über die damalige Situation hinaus und kommt bis zu uns und sagt uns, setz dein Vertrauen auf Jesus. Gerade auch in diesem neuen Jahr, gerade auch in wieder dieser unsicheren Zeit, wo wir nicht wissen, ob nach Omikron Omega kommt und Z und Y und Rho und Phi und Psi und alle diese griechischen Buchstaben, die uns dann noch verfolgen werden. Nein, wir wollen uns nicht durcheinander bringen lassen, sondern wir schauen auf Jesus, weil Jesus wird einmal kommen und uns holen in die ewige Heimat. Aber nur, wenn wir dazu bereit sind. Es braucht unser Ja dazu. Und Jesus nimmt das auf. Er hat das unterstützt. Und ihr müsst jetzt einfach mal schauen, den folgenden Vers aus Johannes 14,2, was Jesus für uns bereithält. Vielleicht sagst du, das ist kalter Kaffee. Das habe ich schon x-mal gehört, das weiß ich. Aber vielleicht liest du den folgenden Vers mit neuen Augen, mit neuen Ohren hörst du ihn und mit einem neuen Herzen begegnest du ihm und merkst du, jawohl, das ist meine Sehnsucht. Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für dich vorzubereiten. Kann das einen kalt lassen? Oder wird es dir ganz warm ums Herz? Merkst du, ja, da möchte ich hin. Ja, ich möchte eine solche Wohnung, wirklich eine solche tolle Wohnung bei Gott haben. Dort fällt es an nichts. Kein Radiator, der kaputt ist, keine Wasserleitung kaputt, alles perfekt. Da möchte ich hin. Also, was müssen wir tun, um dorthin zu kommen? Ein paar wichtige Punkte. Erstens, ein Bewerbungsformular ausfüllen, an die Immobilienverwaltung schicken, einen Betreibungsregisterauszug bestellen und einsenden, eine Kaution für 2 Monatsmieten hinterlegen. Eben nicht. Denn diese Wohnung wird uns geschenkt. Gratis. Einfach so. Eine Belohnung. Und hier mache ich eine Unterbrechung in der Predigt. Die Fortsetzung kommt in 2 Wochen. Weil der Vers sagt noch so viel mehr aus über die Zukunft, dass es viel zu viel wäre, das jetzt hier noch anzuhängen. Darum möchte ich in 2 Wochen die Fortsetzung der Predigt zu diesem Vers machen, zu dieser neuen Heimat, zu dieser Belohnung, zu diesem Sein. So bete ich. Ich danke dir, Vater im Himmel, für dieses gewaltige Wunder, das du geschaffen hast, für uns, wie wir nicht Gesetzen unterworfen sind und streng einhalten müssen, damit wir dir gefallen, sondern du hast einen Weg gefunden, dass wir zu dir kommen können, ohne Leistung. Du hast diesen Weg mit Jesus gefunden und gemacht und du hast ihn gebraucht für uns, ihn eingesetzt. Ja, du hast mit seinem Sterben und seiner Auferstehung diesen neuen Bund geschaffen, wo wir zu dir kommen können, wo der Weg frei gemacht wurde, wo der Vorhang im Tempel zerriss und wir zu dir kommen konnten und immer wieder kommen können. Und das ist ein riesiges Wunder und ich danke dir dafür, oh Herr, ich danke dir, dass du dir wünschst, dass wir in deiner Gegenwart sind und bleiben. Und dass wir einmal in der Ewigkeit ganz bei dir sein können, von Angesicht zu Angesicht. Ich danke dir für all das, was du noch bereithältst für uns. Aber auch für dieses neue Jahr, Vater im Himmel, danke ich dir, dass du uns hilfst, auszuhalten. Dass du uns Mut gibst, dran zu bleiben an dir, den Glauben nicht aufzugeben. Dass du uns die Kraft gibst, immer wieder deine Nähe zu suchen und uns von dir vergeben zu lassen, wieder neu aufzustehen und anzufangen. Und dass wir in deinem Namen vorangehen und für andere Menschen eine Hoffnung sein können, diese Hoffnung von dir weitergeben können. Ja, danke. Danke, Vater, für das, was du alles schon getan hast für uns und das, was du noch alles tun wirst. Es ist gewaltig. Und ich danke dir dafür.